ohne Unterlagen. Respekt.
Das war ein Unfall. Okay.
Ich bete für dich. Mhm. Danke, Vater, für Matthias, dass er sich vorbereitet hat. Und gebrauche ihn jetzt als dein Werkzeug, dass du durch ihn sprichst, dass dein Wort lebendig wird für uns, dass jeder das bekommt, was er braucht, was er verdauen kann und was er braucht zum Wachsen im Glauben. Bitte wirk du mit einem lebendigen Wort. Amen.
Amen.
Ich habe doch ein paar Notizen hier mitgebracht. Und wenn ihr möchtet, schlagt vielleicht Bibeln auf, wenn ihr habt, auf 2. Timotheus 1, 12 bis 18, da stehen wir gerade in unserer Predigtreihe über 2. Timotheus. Genau, danke dir. Ich lese uns aus dem Text nach der Schlachter-Übersetzung. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus sind. Und dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in Asia sind. Unter ihnen ist Figelus und Hermogenes. Der Herr erweise dem Haus des Onesiphorus Barmherzigkeit, weil er mich oft erquickt und sich meiner Ketten nicht geschämt hat. Sondern als er in Rom war, suchte er mich umso eifriger und fand mich auch. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit erlange vom Herrn an jenem Tag. Und wie viel er mir in Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Was ist das Mutigste, was du in deinem Glauben bisher getan hast? Wenn du mal so überlegst, zurückdenken, was war das Mutigste, was ich getan habe, was du getan hast? Stell dir vor, du bist in einer Situation, in der es plötzlich richtig unpopulär wird, Christ zu sein. Nicht, weil du körperlich verfolgt wirst, wie der Paulus, sondern weil du in der Schule, bei der Arbeit, im Büchertisch oder Social Media oder sonst wo unter Freunden dann in die Ecke gestellt wirst, weil du Christ bist. Wie? Du glaubst echt an Gott? Du betest ernsthaft jetzt? Warum bist du nur so eng und altmodisch? Du glaubst echt noch an die Bibel? Also, wir leben doch im 21. Jahrhundert. Du bist voll indoktriniert von irgendwelchen schrägen Typen. Alles, was du glaubst, ist doch wissenschaftlich längst widerlegt. Mensch, du bist viel zu engstirnig. Öffne doch mal deinen Horizont. Oder wieso lässt du dir von einem alten Buch sagen, wie du leben sollst? Hey, wach mal auf. Warum hängst du an so altmodischen Regeln rum? Das ist doch alles kindisch. Ihr Christen seid doch wirklich Spaßbremsen und verbietet alles. Oder warum hältst du dich für moralisch besser als andere? Du verurteilst doch eh alle nur. Du bist total intolerant. Ihr Christen seid alle total heuchlerisch. Oder Religion ist doch nur was für Schwache. Wie kannst du ernsthaft denken, dass Gott sich um dein Leben, gerade um dein Leben kümmern soll? Also ihr lebt doch in einer Fantasiewelt. Manchmal trifft uns sowas härter, als wir zugeben wollen. In einem Moment der Schwäche, da kann es uns völlig demoralisieren. Wie können wir stark bleiben in Widerstand und Druck und Frust? Und darum geht es heute und ich bete mit uns. Herr, ja, das ist wirklich mein Anliegen auch für uns, dass du uns segnest, dass du uns offene Herzen schenkst, dein Wort uns ergreift, innerlich berührt und dann auch gute Frucht bringt. Amen. Der Paulus, unser Apostel, er predigt überall in der nichtjüdischen Welt das Evangelium als Missionar und er sitzt jetzt zum zweiten Mal in Rom im Gefängnis. Ihr seht das an der Zeitleiste, es geht mit seinem Leben zu Ende. Er ist vermutlich, der zweite Timotheusbrief ist vermutlich der letzte Brief, bevor er dann in Rom unter König Nero, dann Kaiser Nero, enthauptet wird. 66, 67, Anfang 67 nach Christus. Und inzwischen gibt es auch diesen jüdischen Aufstand gegen die Römer in Israel, 66 bis 68. Und den Aufstand werden die Juden, die Israeliten damals eben gegen Rom verlieren. Jesus hat das vorausgesagt, die Mauern des Tempels werden fallen und sie sind auch gefallen, 70 nach Christus. Die Stadt wird von heidnischen Völkern zertreten, heißt es, und bewohnt. Eine Strafe für Israels ungehorsames Herz. Wir haben das vorher gehört in dem Psalm. Aber eines Tages, da wird Israel umkehren. Das ist auch vorhergesagt. Und sie werden Jesus willkommen heißen. Und dann wird sich ihr Schicksal total ändern. Doch jetzt leiden sie aufgrund ihrer Schuld, ihrer Ablehnung Jesus Christus gegenüber. Aber nicht alle. Wir wissen es auch heute schon, viele sind zum Glauben an Jesus gekommen. Aber der Paulus leidet. Der sitzt im Gefängnis. Warum leiden wir? Warum leidest du? Weil wir von Jesus erzählt haben, wie der Paulus nach seinen Geboten leben, oder weil wir selbst schuldig geworden sind? Das will ich am Anfang mal vorausschicken. Gott erzieht uns Christen und auch Nicht-Christen übrigens zu ihrem Besten. Er ruft sie damit zur Umkehr. Wenn wir sündigen, dann was Böses tun, dann kann es sein, dass Gott uns peinigen lässt. Einfach, warum macht er das? Weil es ihm Spaß macht? Nee, Gott peinigt nicht zum Spaß. Er hat das Ziel, wie ein guter Vater für seine Kinder, die nicht einfach ins Messer laufen sollen, nicht ewig verloren gehen sollen, werden sie zur Umkehr gebracht und auch versucht, zur Umkehr zu ziehen. Es ist gut, wenn wir auf Gottes Zurechtweisung dann eingehen und sie annehmen und uns korrigieren lassen. Der Kluge lässt sich korrigieren. Ich würde jetzt gerne so eine Beispielgeschichte von mir erzählen, aber sie ist viel zu peinlich, als dass ich sie jetzt erzählen könnte. Aber so ein paar Eckpunkte. Sie hat mir einfach geholfen, mich korrigieren zu lassen. Ich habe da was gemacht, was rechtlich nicht so ganz okay ist. Kein großes Ding, würde der eine oder andere von euch sagen, aber für mich war es ein großes Ding. Also da hat Gott mich also wirklich rangenommen und ich wurde krank. Eine kurze, heftige Krankheit, schmerzhaft, aber danach war ich kuriert und machte das auch rückgängig, was ich da eingeleitet hatte. Und so kann Gott, der Vater, uns manchmal auch ganz persönlich ansprechen, korrigieren und uns ändern, auch nach seinem Willen. Und ich denke, wir haben da nie ausgelernt, wir sind da immer alle noch auf dem Weg. Auch Paulus leidet und ist das ein Zeichen, dass Gott ihn jetzt straft oder verlassen hat? Nein, natürlich nicht. Paulus wird nicht geplagt, weil Gott ihn verlassen oder etwas Böses getan hätte. Aber vielleicht sagst du, nee, Matthias, das stimmt jetzt nicht, weil er war ja böse. Er hat ja Menschen umbringen lassen. Die ersten Christen hat er ja verfolgt und auch dazu gestimmt, dass sie umgebracht werden. Ist das nicht auch so eine Art Strafe für ihn im Nachgang? Er hat ja dann später diese Jesus-Erfahrung gehabt, ist umgekehrt. Ja, stimmt, aber dafür musste er nicht leiden. Jesus ist auch dafür gestorben. Jesus starb auch für diese Sünde, die er da begangen hat. Aber er leidet aus einem anderen Grund jetzt. In 2. Timotheus 1,10, kurz die paar Verse vorher, 10 bis 11, da heißt es eben, dass ganz klar ist, dass er als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden, als Verkündiger dieses Evangeliums leidet. Ein Prediger, den Juden ausschalten wollten, weil er die Wahrheit sagt. Und deshalb ist er in Rom gelandet, im Gefängnis, in Eisenketten, jetzt zum zweiten Mal in Rom im Gefängnis. Was hilft denn da in so einer peinlichen Situation? Paulus gibt Timotheus und uns Hinweise, wie wir auf solche schwierigen Zeiten reagieren können, ohne uns zu schämen. Und am Schluss zeigt er uns auch, wie wir auf Enttäuschungen durch Mitchristen reagieren können. Denn die gibt es auch. Und was sind jetzt diese Hilfen? Zuerst einmal heißt es hier, ich habe es hier mit der Überschrift, nicht schämen, glänzen. Das hilft uns, wenn es so einfach wäre. Ne? Also aus diesem Grund erleide ich dies auch, weil er von Jesus erzählt hat, kommt er also in Schwierigkeiten und wenn er die Klappe gehalten hätte, dann wäre das ihm erspart geblieben. Aber durch ihn haben wir heute das Evangelium hier bei uns. Natürlich nicht durch ihn, nur durch ihn, aber auch durch ihn haben wir das Evangelium hier bei uns. Er hat was von Ewigkeitswert damals geschaffen und dafür Prügel und Mordanschläge eingesteckt. Und deshalb schämt er sich auch nicht, weil er weiß, dass das Ewigkeitswert hat, was er da macht. Okay, Paulus leidet also nicht, weil er Murks gebaut hat oder gemacht hat. Er leidet um des Evangeliums willen. Und deshalb dürfen auch wir glänzend strahlen, weil wir diesen Schlüssel zum Himmel haben, weil Gott uns ihn überreicht hat. Gott hat uns das Evangelium gegeben, dass wir von ihm weitererzählen dürfen, von Jesus. Dieser Schlüssel zum Himmel, das ist das, was wir in den Händen tragen und was wir weitergeben dürfen. Aber mal ehrlich gesagt, es geht mir genauso, wer leidet denn gerne? Paulus wollte nicht leiden, Jesus wollte nicht leiden, ich will nicht leiden. Willst du leiden? Na, nicht unbedingt, gell? Also das ist auch richtig und gut, dass er nicht leiden wollt. Jeder zieht doch hier seine Hand vom heißen Grill schnell wieder zurück, wenn er sich verbrannt hat. Übrigens, jetzt ist auch wieder Grillsaison eröffnet, also das nur nebenbei, genau. Und jeder rennt doch auch zum Arzt irgendwann, auch die härtesten, wenn sie Schmerzen haben, wenn die Schmerzen einfach zu groß werden. Leiden ist einfach nicht cool, überhaupt nicht cool. Es ist nicht cool, Schwierigkeiten zu haben und zu leiden. Aber wenn es ums Evangelium geht, dann darf potenzielle Gefahr und Leiden uns nicht aufhalten. Paulus findet, dass es sich lohnt, für das Evangelium echt auch erhebliche Schwierigkeiten auszuhalten. Er sagt in Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Es ist eine Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für die Juden, dann auch für die Griechen. Es ist eine Kraft, eine Hammerkraft. Und deshalb brauchen wir uns auch nicht zu schämen. Also das Erste war, nicht schämen, sondern selbstbewusst glänzen, eben weil wir eine gigantische Botschaft haben. Und zweitens, was hilft uns noch in Schwierigkeiten und im Leiden? Wissen, wem du vertraust. Nicht nur, was du glaubst, sondern wem du vertraust. Ich weiß, an wen ich glaube. Wer ist denn das? Na klar, wie würde ich sagen, Jesus Christus. Der hat dem Tod die Macht genommen, der hat die Power. Und der Paulus kennt genau diesen Jesus. Mit dem ist er verbunden. Mit dem ist er unterwegs, den predigt er. Und Paulus kann durchhalten, weil er an ihm fest dranhängt. Weil er mit Jesus gekoppelt ist. Und so wie ein Zug und ein Anhänger einfach gekoppelt sind, unterwegs sind, die kommen zusammen vorwärts. Jesus ist die Zugmaschine und ich hänge dran an ihm. Ein guter Tipp für dich, wenn du in Schwierigkeiten bist, bleib mit ihm verbunden. Das ist ein bisschen ein überzogenes Bild, aber vielleicht hilft es euch ja. Bleib mit ihm verbunden. Und wie kannst du das machen? Ganz praktisch, lies sein Wort. Auch in Schwierigkeiten, auch wenn du überhaupt keine Lust hast, wenn du wirklich auf Grundeis gehst, dann lies sein Wort, ruf ihn an, begegne Jesus, halt deine stille Zeit oder wie man es auch immer nennen will und beschütze sie mit allem, was dir lieb ist. Beschütze diese Zeit und lass sie einfach nicht verrotten und irgendwo vor sich hin dümpeln, sondern beschütze diese Zeit und häng an Jesus dran. Wem du vertraust, da musst du dranbleiben. Das Zweite, das Dritte, fest überzeugt sein. Gottes Kraft ist viel stärker als meine Krisen. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist. Mächtig, alles umzusetzen, was er will. Er hat Jesus selbst erlebt auf der Straße von Damaskus, wie er ihn vom Pferd gehauen hat, wie er ihn berufen hat zu seinem Dienst, wie er ihn mit Blindheit geschlagen hat, wie er ihn nach 3 Tagen durch Ananias wieder die Augen geöffnet hat und er plötzlich wieder sehen konnte. Er kennt diesen Jesus, dem alle Macht im Himmel auf der Erde gegeben ist. Und diese Macht, daran hält er fest. Er braucht sich keine Gedanken machen. Es ist nichts außer Kontrolle geraten. Welche Erinnerungen, Erlebnisse hattest du denn schon mit Jesus? Welche Erlebnisse? Das ist übrigens ein altes Bild von mir. Wem es nicht ausgefallen sein sollte, aus meiner Jugendzeit noch. Also halte fest daran, erinnere dich an seine machtvollen Taten in deinem Leben. Er stärkt dich durchzuhalten. Er stärkt dich. Was hast du damals erlebt mit ihm oder was erlebst du gerade mit ihm? Ich denke da an meinen persönlichen Werdegang, wie ich als Nicht-Christ ganz bewusst auch mich von Gott abgewendet habe und dann Jesus zu mir gesprochen hat, durch Bibellesen, durch sein Wort, hat Jesus mich umgekrempelt. Er hat mich gefunden. Er hat mich ihn erleben lassen. Und dann langsam, so ein langsamer Prozess von Vertrauen zu ihm, wie ich dann Vertrauen fassen konnte und dann ihn in mein Leben eingeladen habe. Mich zu retten, mich zu verändern, mir voranzugehen, mir zu zeigen, was Sache ist. Und das ist ein Prozess, das braucht Zeit, vielleicht auch bei dir. Vielleicht bist du noch unterwegs. Aber das ist die Einladung von ihm an dich. Lerne ihn kennen, vertrauen. Er ist ein Gott, der Macht und Kraft hat. Und dann das Vierte, dranbleiben, lass nicht los, was Jesus dir beigebracht hat, dir gegeben hat. Vers 12 und 13, das hilft uns. Was kann er, Christus, dem Paulus bewahren? Was ist es? In Vers 12, das anvertraute Gut, das kann er bewahren. Das heißt, Paulus hat von Christus etwas anvertraut bekommen. Aber was ist denn das? Ihr wisst es natürlich, ganz klar, das ist das Evangelium von Jesus Christus. Das hat er ihm anvertraut, die gute Botschaft von Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist, damit wir mit Gott in Beziehung treten dürfen. Und dann kommt Friede, Barmherzigkeit, Liebe daraus, quillt daraus hervor. Diese Botschaft hat er ihm anvertraut. Und dann heißt es in Vers 13, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben, in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Ein Muster, ein Vorbild, eine Matrix, eine Vorgabe, der wir folgen können. Nicht selbst erfinden, sondern dankbar annehmen, was Gott als Vorgabe, Matrix für unser Leben an Lehre auch geschenkt hat. Jesus Christus, sein Tod, seine Auferstehung, diese Lehre soll sich im Glauben, in der Liebe dann in unserem Leben zeigen. Und das gibt uns Festigkeit, auch in schwierigen Zeiten. Aber vielleicht bist du jetzt noch nicht Christ und sagst vielleicht, ja, der eine oder andere vielleicht unter uns denkt sich das vielleicht, das ist doch mir egal. Ich habe meine eigene Matrix, ich habe mein eigenes Muster. Ich lebe nach meinem Fasson, ich will so leben, wie ich will. Ich sage dann bewusst noch nicht Christ, weil egal, ob du das jetzt schon verstehst oder noch nicht, aber es kann plötzlich passieren, dass du zu Christus findest und das auch real auch annimmst, was er für dich bereitet hat. Denn das Muster, das der Paulus hat, das hat er von Jesus und das hat er dem Timotheus weitergegeben und vielen anderen danach. Das ist viel besser als das Muster, das du dir ausdenken kannst. Viel besser als die Matrix, die du dir vorstellen kannst für dein Leben. Er hat da viel mehr und viel Besseres bereit für dich, als du dir jemals entwickeln könntest. Er weiß viel besser, was für dich gut ist. Mehr, als du es jemals für möglich gehalten hättest. Er hat das richtige Muster, die richtige Matrix für dein Leben. Und interessant ist es jetzt zu sehen, wie Paulus das ihm anvertraute Gut, dieses Evangelium, an Timotheus weitergibt. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also Paulus bekommt jetzt dieses Evangelium, dieses Muster von Jesus, vom Vater, vom Heiligen Geist. Und dieses Muster gibt er jetzt an den Timotheus weiter. Aber da bleibt es nicht stehen. Spoiler, also entschuldigt, ich bringe das schon mal. 2. Timotheus 2, 22. Ich greife da ein bisschen vor. Und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen heißt es da, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Also von Gott bekommen, Paulus gibt es weiter an Timotheus und der soll es jetzt weitergeben an andere Menschen, die das auch treu weitergeben können und dann die wieder weitergeben können. Und bei denen bleibt es dann auch nicht stehen. Sie haben es weitergegeben in einer Kette bis zu heute. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen, wie das denn gekommen ist, dass wir Christen geworden sind. Das ist wie beim Staffellauf. Hier, das Evangelium wird weitergegeben. Heute sind es weltweit, auch wie auf dem Bild vielleicht zu sehen, mehr Menschen aus der südlichen Hemisphäre, die das Evangelium, den Glauben weitergeben, als im Westen. Also es ist wirklich cool, wie Gott das macht. Aber ganz ehrlich, Gott hat nicht auf diese mündliche Weitergabe vertraut, auf diese mündliche Kette. Ich könnte jetzt einiges zum Islam sagen, tue ich jetzt nicht. Aber genau, da ist wirklich, Gott hat es ganz anders gemacht in der Bibel, in unserem christlichen Glauben. Paulus hat ja einen Brief geschrieben. Und dieser Brief ist persönlich von ihm vielleicht geschrieben, vielleicht hat es auch der Lukas geschrieben, egal, auf jeden Fall wurde es in seiner Gegenwart geschrieben. Also wurde das mündliche Wort geschrieben. schriftlich festgehalten, verschriftet. Und damit ist es unveränderlich festgehalten worden und damit ist das Evangelium bis heute zu uns gekommen. Und das ist wirklich cool. Dieses Evangelium mit seiner urgewaltigen Kraft, die uns umkrempelt, mein Leben umgekrempelt hat, dein Leben umkrempelt, das ist genial. So macht Gott das. Was ist denn dann jener Tag? In Vers 12 und 18, da habe ich mir auch überlegt, was könnte das sein? Das ist interessant, dass er zweimal in diesem Text von jenem Tag spricht. Ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Der Herr gebe ihm, also dass er Barmherzigkeit erlange vom Herrn an jenem Tag, bis Jesus wiederkommt, bis er uns zu sich holt. Jener Tag, wenn wir vor ihm stehen werden, wenn das Leid und die Verfolgung und die Schwierigkeiten ein Ende haben. Gott zeigt also, dass er genau dieses Wort erfüllt hat, zumindest bis heute, dass dieses Evangelium, sein Wort, nicht verloren gegangen ist. Das ist wirklich cool. Diese Botschaft ist sauber geblieben, rein geblieben, auch wenn es vielfältig, andersweitig vermurkst wird. Aber das Evangelium ist immer noch da, von ihm gewollt und von ihm bewahrt. Dank sei Gott. Könnt ihr mit mir Gott danken dafür, dass wir heute sein Wort haben? Da haben wir doch einen Grund dafür. Ist genial. Gottes Macht hat es bewahrt bis heute. Er ist mächtig genug, das zu tun, wird es auch weiterhin tun. Sein Evangelium ist einfach unkaputtbar. Und Paulus gibt jetzt dem Timotheus zwei Anweisungen, die auch uns gelten. Also halte dich an das Muster der gesunden Worte. Diese edle Anvertraute gut bewahre durch den Heiligen Geist. Also diese zwei Aufträge. Halte dich an das Muster, bewahr's durch den Heiligen Geist. Genau, also es geht darum, dass wir dieses Wort, dieses edle Evangelium, heißt es hier, dieses edle anvertraute Gut von Paulus nicht verfälschen. Wie es viele auch getan haben, heute noch tun, leider. Auch wenn sie aus guter Motivation heraus das tun, ist es doch falsch. Ich habe das selber schon gemacht. Ich habe das selber schon an dem Evangelium rumgedoktert, weil ich einfach dachte, man muss doch danach helfen und bin gescheitert. Gott hat mir ordentlich auf die Finger geklopft. Es ist einfach falsch, das Evangelium zu verfälschen. Sagt es ja schon, ne? Also dazu gehört auch die liberale Theologie, die sich wirklich, ich habe die mal ausführlich studiert, die Inhalte, und bin auch, und vielleicht manche von euch haben es auch schon hinter sich, es sind wirklich Menschen, die nett sind und sich wirklich sehr stark darum bemüht haben, das Gute, doch das Evangelium noch zu retten für die Menschen von heute, und dabei geben sie dieses Wort auf und verlieren das Evangelium. Lass es doch stehen, wie es ist. Lass es dich umkrempeln, dieses Wort. Nicht du das Wort, sondern das Wort dich. Da ist was Wahres dran. Es sind gesunde Worte. Wir sollen sie dogmatisch, lehrmäßig auch stehen lassen. Auch wenn sie überhaupt nicht in die Zeit passen. Zweitens, im Glauben und in der Liebe festhalten, die wir von Jesus bekommen haben. Also unsere Lehre, unser Leben soll davon geprägt sein. Das ist es, der vierte Punkt. Dranbleiben, nicht loslassen. Und das fünfte, wissen, der Heilige Geist wohnt tatsächlich in dir und hilft uns. Der Heilige Geist. Genau. Und das ist wunderbar. Ist genial, der Heilige Geist, der in uns wohnt. Ich kann es manchmal gar nicht begreifen, sage ich euch ehrlich. Manchmal stehe ich da, wie ist es der Heilige Geist in mir? Was ist es der Heilige Geist? Was ist mein eigener Wille? Vielleicht geht es euch ja auch so. Aber dieser Geist hat die Macht, in Person, in uns dieses Wort lebendig zu machen. Und das hat er gemacht. Hat er in dir vielleicht schon gemacht, in mir gemacht. Er führt zu geistlichen Wiedergeburt, weil wir plötzlich verstehen, was das Jesus da gemacht hat am Kreuz. Plötzlich verstehen wir das. Schaut euch die Menschen draußen an. Wie viele Millionen Menschen in Deutschland haben wir, die es nicht verstehen, obwohl es kluge Leute sind. Die verstehen das einfach nicht. Sie können es nicht verstehen. Aber der Heilige Geist in dir hat es geschafft, dass du es verstehen kannst. Das ist voll genial, dass der Heilige Geist in dir, der wirkt, der arbeitet an dir, dass du es verstehen kannst. Die anderen verstehen es alle nicht. Es ist nicht menschlich, was da passiert. Es ist Gott, der das wirkt in dir. Und deshalb, wenn du noch nicht so weit bist und nicht verstehen kannst, dann sei nicht traurig drüber. Ist frustrierend, aber da ist was, was du noch nicht gemerkt hast. Und da lade ich dich dazu ein, zu diesem Besonderen zu kommen und diesen lebendigen Gott einzuladen in dein Leben, und dann wirst du es auch verstehen. Der bringt dir die Sachen bei, der gibt dir die tiefe Erkenntnis davon. Und deshalb haben wir in unserem Logo auch, ne, beim Vaterhaus, haben wir auch den Geist da drin. Er erneuert unsere Gedanken. Er bewahrt uns vor Sünde. Er zeigt uns, was Gott will. Er erinnert uns, während wir beten, Bibel lesen. Er erinnert uns, was Jesus sagt. Und es gibt ein Echo in unserem Herzen drin. Ja, das ist richtig. Ja, da bin ich verkehrt. Hilf mir, zurechtzukommen. Danke, Herr, für deine Liebe, die ich überhaupt nicht verdient habe. Ich freue mich einfach an dir. Ich juble dir zu. Und er kann auch das anvertraute Gut, der Heilige Geist kann dieses anvertraute Gut, das Evangelium, in uns bewahren. Danke, Vater, für den Heiligen Geist. Danke. Das ist das Fünfte. Und das Sechste, wenn Menschen, was uns helfen kann, wenn Menschen, andere Christen, dich hängen lassen, dann erinnere dich an die Treuen und segne und fluch nicht. Ja, das könnte man ja machen. Jesus zeigt Paulus und Timotheus, dass Leiden, Enttäuschungen durch Mitchristen auch zum Christsein dazugehören. Und das sollte uns überhaupt nicht überraschen. Hat Paulus schon damals erlebt? Hat Jesus ja auch schon erlebt. Da war ja einer von seinen Jüngern dabei. Ne? Also sei nicht überrascht, wenn Christen auch sündigen oder Nichtchristen böse sind. Denk dran, dass die Wahrheit immer noch die Wahrheit ist. Und sag nicht, Christen können nicht mehr sündigen. Sag nicht, das ist absolut undenkbar, was die da machen. Das ist unglaublich. Nein, Sünder sündigen. Denk dran, dass die Wahrheit immer noch wahr ist. Paulus wird nicht zynisch, das könnte man werden. Und viele Christen werden auch heute zynisch, wenn sie sehen, wie andere Mist bauen. Lasst uns nicht zynisch werden. Paulus ist nicht zynisch geworden. Aber er blieb bei der Wahrheit. Und deshalb nennt er zwei Personen mit Namen. Und wir wissen sonst nichts von diesen Personen. Er hat die zwei Personen genannt, den Phygellus und den Hermogenes. So heißt es ja. Du weißt ja, dass sich von mir alle abgewandt haben, die in der Provinz Asia sind, unter ihnen auch Phygellus und Hermogenes. Phygellus heißt übrigens, übersetzt aus dem Griechischen, der Flüchtende. Der ist nicht mehr da. Hermogenes heißt vom Geschlecht des Hermes. Aber interessant einfach den Hintergrund. Phygellus und Hermogenes stehen in allen Bibeln der Welt, also super peinlich. Super peinlich. Stell dir vor, dein Name würde dort stehen als peinlicher Mensch. Boah, für alle Zeiten, für alle Welt. Also das ist super, super peinlich, was sie sich da eingebrockt haben. Vorher waren es offensichtlich Mitarbeiter, vielleicht sogar Missionare von Paulus, haben geholfen und jetzt das. Die haben sich vom Glauben abgewandt, vielleicht wie Demas und die Welt lieb gewonnen. Oder vielleicht haben sie aus Todesangst auch nur von dem Paulus abgewandt, aber nicht vom Evangelium. Wir wissen es nicht. Steht hier nicht. Also während der Christenverfolgung unter Nero nach den Bränden im Jahr 64 in Rom, da versuchten viele Christen, nach der Verhaftung von Paulus sich von ihm zu distanzieren, um eben nicht auch das ähnliche Schicksal zu erleben, das jetzt auf den Paulus zukommt. Also menschlich gesehen kann man das verstehen. Wir haben auch andere in der Bibel, die Jesus aus Todesangst verleugnet haben. Vielleicht fällt euch da jemand ein. Genau. Petrus selber. Aber er wurde von Jesus nachher wieder eingesetzt. Verleugnen ist nicht das letzte Wort, auch wenn du es getan hast. Verleugnen ist nicht das letzte Wort. Auch wenn Jesus sagt, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Es gibt noch den Ausweg der Vergebung hier. Und Petrus hat es erlebt. Und deshalb kommt zu ihm und bringt euch ihm eure Schuld, auch wenn da was schiefgelaufen ist. Der Herr kann das ausbügeln. Und ganz im Gegenteil dazu gibt es jetzt den Onesiphorus. Na, ich sage es wahrscheinlich falsch. Man kann auch Onesiphorus sagen oder Onesiphorus oder Onesiphorus oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ein cooler Typ. Das heißt nämlich Hilfebringer. Er ist wirklich ein cooler Typ. Er macht seinen Namen alle Ehre. Der hat Paulus und der Gemeinde in Ephesus geholfen. Oha, muss man weitermachen hier, genau. Damit ihr den Onesiphorus auch seht. Genau. Ja, genau. Und danach, also hilft Onesiphorus Paulus auch in Rom. Also erst hat er ihm in Ephesus geholfen und jetzt in Rom. Und was war da so besonders an ihm? Also er motiviert Paulus emotional wahrscheinlich und auch materiell und schämt sich nicht für seine Eisenketten, die er da hat und in denen er gerade liegt. Kannst auch du vielleicht so sein wie der Onesiphorus und jemand ganz praktisch ermutigen, dem es gerade ganz mies geht? Onesiphorus hat sich voll eingesetzt, um Paulus in Rom im Knast ausfindig zu machen. Das war gar nicht so einfach. Stell dir vor, wie viele Gefängnisse gab es da vielleicht? Vielleicht waren es, naja, schwer zu sagen, 200.000-300.000 Menschen oder 1 Million, ich weiß es nicht, die in Rom gelebt haben. Da gab es sicherlich viele Gefängnisse. Und es gab vielleicht keine gemeinsame Computer-Setup-Software, wo man dann schnell mal gucken konnte. Oder ein Telefon, wo man jemanden anrufen konnte. Wo ist denn der jetzt? Das war schwierig. Also er hat ihn auf jeden Fall gesucht mit Nachdruck und hat ihn auch gefunden. Aber was ist jetzt aus dem Onesiphorus geworden, könnte man fragen. Lebt er noch? Ist er gestorben? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall segnet hier Paulus das Haus des Onesiphorus, interessanterweise, nicht den Onesiphorus selber. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit erlange am Tag, an jenem Tag, sagt er noch in Vers 18. Und wie viel er mir in Ephesus gedient hat, weißt du am besten. Aber hier steht nicht, dass er gestorben ist. Hier steht auch nicht, dass man für Tote beten sollte, weil Paulus das hier getan haben soll. Paulus wünscht sich nur, dass der Herr ihm an jedem Tag, am Tag der Entrückung und wenn er vor dem Herrn steht, im weißen Thron, dem Bema-Gericht, dass er da Barmherzigkeit finden soll. Stell dir vor, dein Name steht im Verzeichnis Gottes, wie der von Onesiphorus. Also ist doch cool, sich das vorzustellen. Der steht dann da, so wie es heute in der Bibel steht und er gelobt wird. Dann lohnt es sich wirklich, treu zu bleiben, wenn wir eingeschrieben sind in Gottes Verzeichnis. Inmitten von Gefahren, Problemen stehen wir bei ihm. Gott wird das alles regeln, das andere, was schief läuft, ich bin bei ihm eingeschrieben. Deshalb kann ich treu sein und auch seinem Willen folgen. Also es ist gut, sich zu anderen verfolgten Christen zu stellen, wie der Onesiphorus dem Paulus, und sie zu unterstützen. Wie schaffen wir das? Paulus gibt uns eben diese 6 Hinweise, von denen ich gerade geredet habe, wie wir auf Leiden reagieren können, ohne uns zu schämen. Und er zeigt uns, wie wir auf Enttäuschungen durch Mitchristen gut reagieren können. So, jetzt habe ich ein Handout noch hier. Vielleicht könnt ihr jemand das verteilen. So, als Erinnerungshilfe vielleicht heute Nachmittag, die nächsten Tage, wenn es in eure Bibel reinliegt, nochmal, wie kann ich stark bleiben in Leid und Verfolgung und im Frust? Wie geht das? Wie kann ich da dabei bleiben? Also nicht schämen, glänzen für das Evangelium. Du hast eine gigantische Botschaft. Du darfst einen heiligen Stolz haben in Jesus. Danke. Kein Versteckspiel, sondern ja, ich gehöre zu Jesus und ja, das ist das Beste in meinem Leben. Das Zweite, wissen, wem du vertraust, nicht nur was du glaubst. Glaube ist keine Vermutung, sondern eine Beziehung zu Jesus. Also, wenn du weißt, wer Jesus ist, dann wirst du automatisch stärker durch ihn, selbst wenn alles wackelt. Such die stille Zeit, such die Zeit mit ihm und schütze sie. Das Dritte, fest überzeugt sein, Gottes Kraft ist stärker. Gottes Kraft ist stärker als meine Krisen. Gottes Kraft ist stärker als meine Krise, in der ich gerade stecke. Und ich brauche mich nicht selber zu bewahren, das übernimmt der Allmächtige. Gott verliert nicht die Nerven. Ich schon, ich darf sie auch mal kurz verlieren, aber Gott nicht. Und das Vierte, dranbleiben, lass nicht los. Jesus hat dir was gegeben, was beigebracht. Erinnere dich daran. Nicht ein spiritueller Akku, der dann leer ist, sondern Gott selbst, seine Kraft ist in dir und wirkt. Du bist nicht allein. Und das Letzte, wenn Menschen, andere Christen, dich hängen lassen, was machst du dann? Christen können enttäuschen, ja. Aber lass aus dem Frust keine Bitterkeit entstehen, sondern halte dich an die, die treu waren und sei dankbar für die, die treu zu dir stehen, statt giftig zu werden. Segne. Lass uns noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir zu dir kommen dürfen, dass du dem Paulus das in sein Leben hineingeschrieben hast und dass wir das heute lesen dürfen, dass es heute noch uns trifft. Lass uns und gib uns die Kraft dazu, dass wir uns nicht schämen für dich und auch für dein Wort nicht. Hilf mir, dass wir dein Evangelium mutig verbreiten und führe du unseren Rechtsstreit, wenn wir angegriffen werden. Ja, und nimm du alle falschen Ängste vor Menschen, vor Umständen, vor der Zukunft weg. Allein dich will ich fürchten, allein dir will ich folgen, Herr. Und hilf trotz aller Widerwärtigkeiten in dieser Welt nicht böse zu werden, sondern dir Großes zuzutrauen, Herr. Weil du mächtig bist, Jesus, und nur ein Gebet entfernt wollen wir auch dich vertrauen. Danke, Herr. Amen.